verzweifelten Frau. Das ist mein Thema heute. Und ich habe uns einen Predigttext, ich weiß gar nicht, wo predigt man hier jetzt heutzutage, hier oben oder hier unten? Okay. Das ist schön, genau, wenn ich irgendwas verkehrt mache, ich bin halt Auswärtiger, ne? Ah, ich bin, das ist mir auch immer noch wichtig, das vergesse ich immer, weil mir das persönlich nicht so wichtig ist, aber nur, dass das auch wahrgenommen wird. Ich bin nebenbei auch Regionalleiter im Hensoldthürer Gemeinschaftsverband, gehöre zu dem Vorstand des Hensoldthürer Gemeinschaftsverbandes und bin für eure Gemeinde zuständig treffe mich auch mit eurer Gemeindeleitung. Das kriegt ihr alles nicht so mit, das ist auch nicht so wichtig. Genau. Und in der frühen, oder man nennt das bis heute Inspektor, das heißt, ich inspektiere eure Gemeinde heute und guck mal, ob es hier alles in Ordnung ist. Und hab dann so einen Bericht, den muss ich hinterher, nein. Genau, also bin auch in der Rolle da, dass ich einfach auch als Verbandsverantwortlicher, dass ihr wahrnimmt, es gibt einen Verband, zu dem wir gehören, das ist der Hensoldthürer Gemeinschaftsverband, der kümmert sich auch mehr oder weniger gut um seine Gemeinden. Und mein Gebiet ist die Mitte. So, jetzt kommen wir zu den wesentlichen Dingen. Ich möchte uns einen Text heute mitbringen und drüber predigen, der mich selber total bewegt. Eigentlich eine lustige Geschichte, wie der entstanden ist. Ich habe in Erlangen letzte Woche gepredigt und da war Muttertag. Weiß nicht, ob das eine große Rolle spielt bei dem einen oder anderen. Da war Muttertag und ich musste vorher den Predigttext abgeben, wie das immer so schön ist, dass die Moderatoren und so weiter sich Musik alle richtig darauf vorbereiten können. Und ich war zeitlich total mal wieder unter Druck und musste irgendwie noch diesen Predigttext abgeben und habe dann gedacht, boah, wo kommt irgendwo eine Mutter vor? Was können wir irgendwie zum Muttertag? Und ach, die Klassiker hatte ich so alle schon durch die letzten Jahre. Und dann bin ich so im Beten und durchblättern, bin ich bei dem Text hängen geblieben und habe gedacht, ach schön, jemand wird gesund, eine Mutter glaubt, das ist doch super, das machen wir. Schöner Muttertagstext, den nehmen wir. Boah, und hinterher habe ich mich so geärgert, weil der Text so herausfordernd ist und nicht einfach ist und nicht so schön ist, so wie ich das eigentlich geplant hatte für den Muttertag. Und ich mir gedacht habe, okay, und diesen Text, den behalte ich aber jetzt, man hat ja als Pastor ne, so manche Möglichkeiten, man könnte es jetzt ja auch biegen und sagen hier, eigentlich wäre für heute, aber der Herr hat mir gesagt, ne? Aber ich habe gesagt, nee, der Herr hat mir jetzt gesagt, ich bleibe da dran und mühe mich jetzt durch diesen Text. Und all das, was ich heute sage, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen, das predige ich mir in erster Linie selber und sage euch das nicht von, wie soll ich sagen, von oben herab, sondern ich stehe da mittendrin. Jesus verließ, ich habe den auch mitgebracht. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanäische Frau aus dieser Gegend zu ihm hin. Sie schrie, Herr, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten, oh, schick sie weg, denn sie schreit hinter dir her oder hinter uns her. Aber Jesus antwortete, ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau fiel vor ihm nieder auf die Knie und sagte, Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete, ja, Herr. Aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll dir geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Das ist doch ein heftiger Text, oder? Den ich euch da jetzt so am schönen Sommertag zumute. wo ihr hoffentlich in der Sonne hierher gelaufen seid oder hingefahren seid, wo ihr heute Mittag denkt, so oh, nach dem Gottesdienst wunderbar, weiß ich nicht, Biergarten, schönes Essen, heute Nachmittag ein schöner Ausflug, ah, so ein schöner Sonnentag. Jo, und das darf man genießen. Das ist so gut. Meiner Seele tut's auch richtig gut. Mir hat's jetzt gereicht mit dem ganzen Regen und Kälte und Zeugs. Mir tut es gut, dass die Sonne scheint. Und dass es schön wird. Aber da ist diese Frau in unserem Text, der geht's in ihrem Leben nicht gut. Der geht es nicht gut, weil ihre Tochter von einem Dämon besessen ist. Nun werden die manchen vielleicht sagen, na ja, wir sind ja aufgeklärte Welt, ne? Dämon, der war wahrscheinlich irgendwie psychisch krank und die wussten es halt nicht so richtig und haben das einfach als Dämon bezeichnet. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es diese Realität wirklich gibt. Ich glaube, dass es da eine persönliche Macht gibt, die Menschen unter Druck bringt und die Menschen auch besetzt und ihr Leben kaputt macht. Und das war in dem Leben dieser Tochter so. Ich möchte es ganz wörtlich nehmen, wie es da drin steht, weil die Bibel uns das einfach so sagt. Und dass diese Realität, die gibt es bis heute. Ich habe es schon in meinem eigenen Leben, in meinem Dienst erfahren. Kämpfe auch mit wirklich der teuflischen Macht und wo man merkt, da steckt so eine Kraft und so eine Macht dahinter. Und das eine große Ziel, was der Teufel immer hat, ist, den Menschen kaputt zu machen. Runterzuziehen, zu zerstören und ans Messer zu liefern. Am liebsten so, dass sie sich selber das irgendwann das Leben nehmen. Von dem Dämon besessen, wir wissen jetzt nicht bei der Tochter, was das da für Auswirkungen hatte. Viele haben sich oftmals selbst verletzt, viele haben sich oftmals irgendwie ins Feuer geschmissen, viele haben sich irgendwie und keine Ahnung was, wurden immer wieder so von Attacken erfasst. Und vieles von dem, was da so passiert, das sieht auch sehr ähnlich einer psychischen Erkrankung aus. Und ich will das gar nicht jetzt gegeneinander ausspielen, weil es beides gibt. Das muss man sich ja beides bewusst machen, ne? Wir dürfen weder in das Fahrwasser kommen und zu sagen, na ja, wo da irgendwie sowas ist, das ist immer der Teufel. Nein, es gibt auch einfach psychische Krankheiten, die einen Menschen betreffen. Punkt. Und es gibt aber auch die andere Seite. Es gibt auch einfach da, wo der Teufel Menschen in Besitz nimmt und sagt, so, und dieses Leben mache ich jetzt kaputt. Und das war bei dieser Tochter so, also die war zutiefst irgendwie von diesen Dämonen betroffen und das macht das Leben der Mutter richtig schwer. Und sie ringt um das Leben. Und das ist ja typisch Mutter oder ich sag mal typisch Eltern, ne? Wenn es unseren Kindern nicht gut geht, dann ist es nicht einfach so, dass wir sagen, gut, ja, ach, ist doof, ne? Also da ist jemand krank, aber, sondern, oh, dann ringen wir damit. Und vermutlich hat es die ganze Familie so richtig betroffen und es war so richtig schwer und es lag auf ihrem Herzen. Und dann kommt sie dahin, das, was wir doch als allererstes jedem jetzt sagen würden, was wir predigen würden und sagen, komm zu Jesus. Und die Sache wird gut. Und dann kommt diese Frau mit diesem großen Glauben und lebt uns eine Ausdauer vor, die unglaublich ist. Das ist nämlich mein erster Punkt. Großer Glaube hat Ausdauer. Diese Frau, ihr Glaube wird ausdrücklich als groß bezeichnet. Das ist mir wichtig zu sagen, Jesus macht das manchmal. Der Glaube von dem Hauptmann von Kapernaum, Lukas 7, wird auch als der große Glaube auch oder als ein großer Glaube beschrieben. Das drückt aber nicht etwas aus, wo wir jetzt auf einmal mit Messbecher hingehen können, ne? Und sagen können, hier, zeig mal deinen Glaube, mittelmäßig, nur 50 Milliliter oder keine Ahnung was. So denkt Jesus oder so denkt die Bibel nie Glaube, dass man ihn so einfach messen kann. Aber es gibt es das schon, dass die Bibel einfach sagt, so boah, beeindruckend. Da ist jemand, der hat ein tiefes Vertrauen und ein Glauben in Gott. Und das ist großartig, ohne es messen zu können. Und genauso mahnt Jesus auch manchmal den Glauben an und sagt zu seinen Jüngern, ihr Kleingläubigen. Also wo Glaube auch klein ist, wo er nicht vertraut, wo er an sich selber hängt, wo er verzweifelt ist. Großer Glaube hat Ausdauer, das lebt uns diese Frau vor. Und diese Ausdauer beginnt damit, dass sie zu Jesus kommt und dass sie, hey, theologisch alles richtig macht. Sie sagt, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Also In der Zeit, hey, sie erkennt Jesus als den großen Messias an, als den Sohn Davids. Es ist alles richtig. Sie macht da nichts verkehrt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Sie macht nichts verkehrt. Sie kommt zu Jesus und sie redet ihn, sage ich mal, auch ganz richtig an. Sortiert ihn richtig ein. Komm mit dem, was sie bedrückt, an die Adresse, wo sie glaubt und vertraut und das Gefühl hat, wenn überhaupt jetzt noch jemand helfen kann, dann allein Jesus. Und deswegen ist mir das auch nochmal so wichtig mit der dämonischen Macht, weil die dämonische Macht, das ist wirklich das, wo wir merken, da kommen wir auch mit Tabletten nicht weiter, da kommen wir mit allen menschlichen Möglichkeiten nicht weiter. Da sind wir an einem Punkt, wo der Mensch einfach verzweifelnd daneben steht und sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Ich bin Vater von 3 Teenagern. Und ich stehe neben meinen Teenagern und nicht, dass die von Dämonen besessen wären, aber muss genauso ähnlich sagen, manchmal fühlt sich so an, manchmal ehrlich sagen, dann steht man daneben und sagt, ich komme selber nicht weiter. Da blockiert jemand, da redest du den Mund fusselig und du kommst selber nicht weiter. Du hast es nicht in der Hand, wisst ihr? Also da ist etwas, wo wir selber nicht weiterkommen. Und wo wir wissen, aber da ist doch jemand, der kann. Der hat Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten als ich. Und diese Frau, die glaubt das und die weiß das und die nimmt all ihren Mut zusammen und geht zu Jesus und sagt, Herr, erbarm dich mir. Und dann kommt ein Satz, ich habe diesen Text ein paar Mal gelesen und bei dem Satz wollte ich den Text schon weglegen, weil Jesus in einer unglaublich schroffen Art und Weise reagiert. Und das allererste ist das Schlimmste, finde ich. Er antwortet nicht. Ist das nicht erschreckend? Hey, da ist diese Frau verzweifelt. Und wir wissen, dass Gott doch ein Herz für gerade Menschen hat, die verzweifelt sind. Dieser gleiche Jesus ist doch der Jesus, der sagt, kommt her zu mir, alle. Die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hey, da ist ein Gott, der sagt, ich bin der gute Vater. Und wie offenbart Jesus diesen Vater? Er nimmt dieses echt tief beeindruckende Bild von diesem liebenden Vater, der irgendwo dasteht und nichts anderes tut, als wartet, bis sein verlorener Sohn kommt und ihm entgegenrennt und in diesen stinkenden Kerl in den Arm nimmt und sagt, hey, kommt, holt schnell ein Festgewand, ich nehme dich wieder an. Das ist doch dieser Gott, von dem wir reden, das ist doch dieser Jesus, von dem wir reden, also dieser wunderbare Herr, dieser wunderbare Hirte. Und der ist hier an diesem Punkt, dass er einfach schweigt. Und ich will das jetzt gar nicht wegerklären, sondern ich will euch ermutigen, das mal auszuhalten. Weil, und das müssen wir einfach auch wahrnehmen, wir haben einen Gott, der auch manchmal schweigt. Ein Gott, den wir nicht verstehen. Ein Gott, der nicht so handelt, wie wir es uns vorstellen. Ein Gott, der nicht eingreift, wann wir es wollen. Ein Gott, den wir nicht verfügbar in unserer Hand haben. Sondern ein Gott, der da ist und einfach manchmal auch schweigt. Und das ist unser Gott. Hey, und alle großen oder kleinen Theologen in dieser Welt, die kämpfen alle auch mit diesem Punkt, weil wir sagen, boah, wie passt denn das zusammen? Ein Gott, der sich offenbart, ein Gott, dessen Markenzeichen ist, ganz am Anfang, ich bin der Gott, der für dich da ist. So stellt er sich Mose vor, so soll es sein Volk sagen, ist gleichzeitig aber auch der Gott, der an manchen Stellen verborgen ist, Dinge tut und zulässt, die wir nicht einsortieren können, wo wir keine guten Erklärungen für haben, sondern dem, wo wir aushalten müssen, ja, da ist ein Gott, der schweigt. Luther hat gesagt, es gibt den verborgenen Gott. Er hat gesagt, ich kann es auch nicht besser erklären, aber es gibt diesen Gott, der einfach verborgen ist. Und er ermutigt immer wieder seine Leute und sagt, hier, lasst uns einfach festhalten an dem Gott, der sich offenbart hat und so, wie er sich offenbart hat, aber lasst uns gleichzeitig aushalten, dass es diesen Gott gibt, der auch verborgen ist. Also, Und bei all dem, was wir an diesem wunderbaren Gott haben, und ich will diesen Gott überhaupt nicht klein machen, sondern ich will nur sagen, es ist die Wirklichkeit Gottes, dass wir einen Gott haben, der auch mal schweigt. Und es tut weh. Und das ist bitter. Weil diese Phasen auszuhalten, das sind eigentlich, würde ich mal fast sagen, die Knackpunkte unseres Glaubens. Da, wo wir aushalten müssen, dass Gott nicht antwortet, dass Gott nicht redet, dass Gott nicht reagiert, sondern einfach schweigt. Und nimm doch mal diese Spannung wahr, wisst ihr, da ist ja keine Frau, die irgendwie jetzt gerade auf Abwägen unterwegs wäre, ne, wo man sagen könnte, na ja, die hat's ja verdient und so, ne? Sondern eine Frau, die vollem Herzblut zu Jesus kommt und sagt, Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann ist es ja nicht nur so, dass Jesus schweigt, sondern jetzt kommt das zweite Erschreckende in diesem Text. Jetzt schalten sich die Jünger ein. Und wisst ihr, jetzt könnte man ja denken, ey, die Jünger, ne? Also wir haben das ja manchmal so in der Bibel auch fürbittende Leute, ne? Ich liebe der Mose und sein Herz. Ein Mann, der für sein Volk eintritt, immer wieder sagt, hey Gott, das Volk ist, ja, ist eine Katastrophe, aber bitte, gedenk doch, das sind deine Kinder, du hast sie erwählt und du hast ihnen versprochen, du willst mit ihnen nach vorne gehen und so weiter. Und es ist echt bewegend, wie er für sein Volk eintritt. Und jetzt könnte man ja denken, na gut, die Jünger, die könnten doch jetzt eine Brücke bauen. Die könnten doch sagen, hier, pass mal auf, Jesus, erbarm dich doch über diese Frau. Aber was machen die Jünger? Die Jünger sind genervt. Die Jünger sind genervt, weil die schreit hinter denen her. Wie peinlich ist das denn? Also die wollen da irgendwie gechillt irgendwie da weitergehen. Jesus hatte sich extra zurückgezogen und so weiter, nachdem er Dienst hatte und so. Und boah, die machen jetzt einen auf Bodyguard und schirmen Jesus ab und sagen, Jesus, bring die doch endlich zum Schweigen. Es nervt. Und plötzlich stehen diese Jünger auch noch zwischen der Frau und Jesus. Also da ist Jesus, der schon schweigt. Da sind Menschen, die könnten jetzt eine Brücke herstellen, aber die mauern auch noch. Kennen wir die Erfahrung nicht auch manchmal in unserem Leben? Hey, da haben wir schon zu kämpfen mit unserem Glauben, unserem Kämpfen mit Jesus, unserem Kämpfen mit dem, dass wir ihn vielleicht nicht so richtig verstehen. Und dann erwarten wir doch, dass in der Gemeinde wir aufgenommen werden, dass jeder auf unserer Stirn schon liest, mir geht's nicht gut, liebevoll nachfragt und die Brücke baut und so weiter. Und dann merken wir die Erfahrung, nö. Wir haben sogar das Gefühl, die mauern sogar noch. Und die machen mir das Leben sogar schwer. Das ist richtig anstrengend mit denen. Und das ist nicht hilfreich, sondern die bringen mich eher, drängen mich weg von Jesus, als dass die mich hinbringen. Das ist auch Realität von Gemeinde. Müssen wir doch ganz ehrlich sagen, wir sind Menschen miteinander unterwegs und auch wir als Gemeinden reagieren nicht immer hilfreich, sondern wir sind manchmal sogar der Punkt, wo wir dazwischen stehen. Passiert den Jüngern immer wieder mal, ne? Jesus hat die Kinder so arg lieb und was machen die Jünger? Die wollen die Kinder lieber weghalten von Jesus. Und da, wo Menschen manchmal diesen Jesus brauchen, da wollen sie ihn zum Schweigen bringen, kennen wir den bei dem blinden Mann und so weiter. Also immer wieder da, wo Jünger auch eigentlich eher noch wegdrücken. Zwei gute Gründe, oder, dass die Frau jetzt sagt, so gut, ich gebe auf. Also ich komme an diesen Jesus nicht ran, weil der schweigt einfach. Und dann sind noch die Bodyguards da, die mit den blöden Gesichtern, die halten mich auch noch von diesem Jesus zurück. Und ich habe keine Chance, irgendwie näher ranzukommen. Gute Gründe, den Glauben aufzugeben. Aber wisst ihr was, diese Frau hat Biss. Diese Frau bleibt dran. Und das ist großer Glaube. Großer Glaube hat Ausdauer, der sich nicht abhalten lässt von dem, was da manchmal im Leben so noch passiert. Also, wir hatten diese drei Hürden. Jesus schweigt, die Jünger sind noch da, dass sie weglassen von Jesus, weghalten wollen von Jesus. Und dann kommt noch diese Antwort, wo es theologisch sogar noch schwierig wird. Also wo diese Frau auf einmal merkt, so, boah, ja, du hast ja recht, ja, deine Sendung ist im Moment zu Israel hin, aber man könnte auch theologisch mit ihm auch aus dem Alten Testament diskutieren und sagen, naja, aber das Volk Israel war schon immer auch gesandt zu allen Völkern und keine Ahnung was und so. Und sie muss sich auf einmal noch damit echt beschäftigen, dass Jesus sagt, nö, und theologisch gesehen jetzt, du bist noch nicht dran. Du bist nicht an der Reihe. Also, ich sag mal plakativ, ist der dritte Grund, da wo uns Theologie noch manchmal Probleme bereitet. Also da, wo wir merken, so, boah, wir verstehen auch manches nicht, das ist so schwer. Und ich will jetzt gar nicht das Fass aufmachen, was so theologische Themen sind, die uns alle so noch beschäftigen könnten und so weiter. Boah, aber in meinem Agenda und auch bei unserem Verbandsagenda gibt es so viele Themen, wo wir gerade am echt strugglen sind und so gucken müssen, wie handeln wir das eigentlich und was bedeutet das auch? Und merken ganz schnell, Mensch, da geht's um Menschen. Und die mit manchen Dingen auch richtig Herausforderungen haben und ich selber auch. So, drei Gründe, die Frau eigentlich von Jesus wegbringen. Und all das hält sie nicht davon ab. Sie hat Ausdauer. Sondern ich habe mich dann gefragt, woher kommt diese Ausdauer bei dieser Frau? Warum kriegt sie das so hin, dass sie sich von all diesen Dingen, die so existenziell im Glauben sind, nicht von Jesus wegdrücken lässt? Und dann bin ich an einer Stelle, es hat mich einfach bewegt und ich nenne es einfach mal so, ob es wirklich theologisch so ganz bis zum Ende so alles richtig war. Doch, das ist richtig, aber genau. Man könnte noch mehr draus machen, aber ich glaube, dass hier der Glaube aus der Anbetung kommt. Diese Frau, ich erkläre euch, was ich damit meine. Diese Frau fällt vor diesem Jesus nieder auf die Knie und sagt, hilf mir doch. Dieses auf die Knie fallen vor Jesus ist mir so nahe gegangen, weil das ist ja so eine typische Gebetshaltung, ne? So eine typische Haltung auch der Anbetung. Und ich glaube, dass der große Glaube des Lebens aus der Anbetung kommt. Wisst ihr, Anbetung ist ja für uns, Worship ist ja für uns immer so dieser Punkt, wo wir sagen, ja, wir preisen Gott für das, was er getan hat. Für die Wunder, die er getan hat. Hey, und das ist auch so cool, ne? Wo wir Dinge, die wir einfach erleben und haben dürfen, wo wir Gott wirklich anbeten drüber. Und wo wir einander erzählen, was Gott Großartiges getan hat, ne? Und wo wir dann sagen können, jawohl, wirklich, das ist ein großer Gott. Ich glaube aber, Anbetung fängt nochmal woanders an. Anbetung ist auch da, wo ich im Leid bin, da, wo ich im Schweigen bin, da, wo ich im Hoffen bin, aber noch nicht im Sehen und mir trotzdem bewusst mache, wer dieser Gott ist. Rechte Anbetung macht mir bewusst, wer Gott ist, auch wenn ich es im Moment noch nicht sehe. Da fängt Anbetung an. Und da schlägt, glaube ich, auch das Herz der Anbetung. Nicht nur das Loben und Preisen nach dem Wunder, sondern auch das sich schon groß machen von Gott vor dem Wunder. Früher hat man immer gesagt, ey, du musst beim Beten immer mit dem Loben anfangen. Ich finde immer so, du musst beim Beten immer schwierig. Also weil, ich glaube, da gibt's keine Regeln oder so. Also nur du musst, ne? Und also nur wenn du so betest und in der Reihenfolge betest, dann ist richtig. Aber ich mache das mir häufig trotzdem zur eigenen Regel, weil ich festgestellt habe, boah, es hilft mir ungemein, bevor ich mit meinen Bitten, mit meinen Anliegen, mit meinen Sehnsüchten zu Jesus komme, mir bewusst machen, mit wem rede ich denn da eigentlich? Hey, und er ist ein großer Gott, der hat die ganze Welt geschaffen, der hat ein Universum gebastelt, was so riesig ist, wo ich überhaupt keinen Durchblick habe, wo ich nicht an die Enden komme, weil das so riesig ist. Der hat das voller Kreativität geschaffen, also ihr habt da schöne Blümchen verbuddelt, ne? Und die jetzt so wachsen und die, wenn dies irgendwann mal alles ausgeschlagen ist, dann werdet ihr merken, was für ein kreativer Gott dahinter steckt. So jedes Blümlein ganz individuell und die blühen so unterschiedlich und vielleicht schafft es heute nochmal einen Spaziergang zu machen. Und Gott ist großartig. Die Geschöpfung zu sehen. Sich bewusst zu machen, wer ist dieser Gott? Ich glaube, großer Glaube kommt aus der Anbetung. Und da meine ich nicht nur einfach platt aus dem Dank, ich muss mir noch bewusst machen, was mir auch noch Schönes in meinem Leben da ist. Hilft auch. Aber mir geht es jetzt darum zu sagen, nö, lass uns bewusst machen, was für einen Gott wir haben. Wenn wir an die Herausforderung denken, die uns gerade niederdrücken und die gerade die Schwierigkeiten bereiten. Also, großer Glaube kommt ja aus der Anbetung. Das heißt, diese Frau fällt vor Jesus nieder und drückt aus, du bist ein großer Gott, dem ich vertraue. Du hast Möglichkeiten, die ich nicht habe. Und das ist mein dritter Punkt, damit ich... Demütig. Und es schließt an das an, was ich eben schon gesagt habe. Dieser große Glaube kommt aus der Anbetung, also wo diese Frau auf die Knie geht und ist demütig, wenn wir uns vorstellen, was diese Frau jetzt formuliert. Das müsst ihr mal auf der Zunge euch zergehen lassen. Die Frau entgegnete, ja, Herr, aber die Hunde, und jetzt vergleicht sie sich selber mit Hunden, und Hunde waren in dem damaligen, wie soll ich sagen, Sprachbereich und Kulturbereich, das waren wirklich, das sind so die Straßenköter, ne, also die da so rumlaufen, also nicht besonders, nicht so wie bei uns, ne, so die lieben allen Haustiere, ne, die Könige eigentlich der Häuser sind, ne, um die alles so machen. Ich habe mich schon ein paar Mal gedacht, wir haben jetzt ja auch einen Hund seit 2 Jahren, habe ich mir so gedacht, wenn jemand Außerirdisches uns so beobachten würde, was wir da machen, wir laufen mit so einem Hund durch die Gegend, dann sammeln wir seine Hinterlassenschaften auf, tragen das in einem Plastikbeutel diesem Hund noch hinterher und entsorgen es und so weiter. Genau, also da muss man schon Kopf schütteln manchmal. Aber ist so, die Hunde damals waren nicht so die Könige, sondern das sind so die Straßenköter so. Die Frau entgegnet, ja, Herr, aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Das heißt, diese Frau, die sortiert sich so komplett unter und demütigt sich unter die Hand von Jesus und macht sich klein. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wir kommen so theologisch aus einer Tradition, wo wir sehr aus der Heiligungsbewegung geprägt sind und wo es immer darum geht, dass wir, ach, wir sind ja nichts und wir dürfen und können nichts und so weiter. Darum geht's nicht. Nein, Jesus hat uns wunderbar gemacht. Jeder von uns ist ein Geschöpf Gottes und das ist, dadurch sind wir wertvoll. Er hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Also wir sind wundervolle Geschöpfe Gottes und wir haben einen großartigen Wert vor Gott. Punkt. Aber vor Gott sind wir deutlich einsortiert. Da sind wir nicht die Könige, sondern er ist der König. Er ist der Herr. Er ist der Kyrios. Und das heißt, wir sind unter ihm. Und das begreift diese Frau und sagt eigentlich unterm Strich, Jesus, ja, ich weiß, ich habe begriffen, ich habe keinen Anrecht darauf, dass du mir hilfst. Wisst ihr, wir haben kein Anrecht darauf, dass Gott unser Leben glatt bügelt. Wir haben kein Anrecht darauf, dass Gott uns mit Geld versorgt, so dass wir drinnen schwimmen. Wir haben kein Anrecht darauf, dass wir alle gesund und fröhlich sind, dass wir keine Probleme mehr im Leben hätten. Wir haben kein Anrecht darauf, das wünschte ich mir so manchmal, dass wir einfach problemlose Gemeinden hätten, die alle wunderbar wachsen und sonstiges. Wir haben kein Anrecht darauf. Sondern wir sind in Jesu Hand. Und es heißt jetzt, an ihm zu rütteln, ihn zu glauben, ihm in Bewegung zu bringen. Und das ist ja das Unglaubliche, was in diesem Text dann passiert, dass Jesus diese Frau mit diesem ausdauernden Glauben, mit dieser anbetenden Haltung und mit dieser Demut, die sie vor diesem Jesus bringt, dass dieser Jesus dann sagt, boah, so einen großen Glauben, unglaublich, dir geschehe, was du dir gewünscht hast. Das heißt, dieser Jesus, und also wenn das in diesem Text nicht deutlich wird, dann weiß ich nicht wo. Dieser Jesus lässt sich von diesem Glauben dieser Frau auch bewegen. Also wir haben auf der einen Seite diesen großen Gott, unter dem wir uns zu demütigen haben, aber dieser große Gott ist trotzdem der Gott, der nicht sagt, naja, komm, lass die da unten reden und machen und gegen die Wand laufen, wie sie wollen, ist mir doch wurscht. Ich zieh's durch. Nee, das ist Gott nicht, sondern Gott lässt sich bewegen. Mit dem kann man handeln, mit dem kann man ringen und so lange dran zu bleiben, bis er dann irgendwie sagt, ja gut, ich hier in dem Fall sogar richtig, ne, Happy End. Die Tochter wird gesund. Dieses Happy End gibt's nicht immer und überall, aber wir merken einfach, dieser Jesus, dieser Gott hat sich von diesem Ausdauer, vor diesem großen Glauben in Gott echt bewegen lassen. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, nicht aufzugeben, nicht hinzuschmeißen, nicht Jesus loszulassen. Egal, was du gerade auch an menschlichen Dingen durchlebst, wo du nicht weißt, warum Jesus nicht redet und nicht das tut, was du gerade dir wünschst, sondern einfach schweigt. Warum da vielleicht Menschen sind, die dir im Wege stehen, die sogar Glaube gerade auf die Probe stellen und wo du denkst, so, wenn die auch Christen sind, dann weiß ich nicht, ob ich dazugehören will. Oder wenn du auch manchmal theologisch echt am Struggeln bist und mal nicht so genau weißt, wie kann ich denn das jetzt einsortieren? Diese Worte, die in der Bibel so manchmal drinne stehen, das ist richtig herausfordernd. Hey, gib nicht auf, sondern bleib an Jesus dran, weil es sich lohnt, an Jesus dran zu bleiben. Ich würde mal fast sagen, auch weil wir keine andere Chance haben. Also wir sind nun mal in seiner Hand. Aber das meine ich ganz positiv. Und bleib an ihm dran. Lass dich ermutigen. Und wirf dich vor diesem Jesus auf die Knie und mach dir bewusst, was er ist und wer er ist. Und poch nicht auf dein Recht. Du hast vor Gott keine Rechte in der Weise, dass du von ihm etwas abverlangen könntest. Sondern du kannst an ihm und er will dir gerne geben. Ja, er will dir auch helfen. Ich glaube das ganz fest. Aber demütige dich unter ihn und glaub einfach, dass dieser Gott sich auch durch dein Ringen, dein Nicht-Loslassen, dein Nicht-Aufgeben, sondern ihm ein Stückchen auf die Nerven gehen, einfach auch bewegen lässt. Das macht Jesus an verschiedenen Stellen deutlich, auch durch verschiedene andere Gleichnisse. Denken wir nur so an die bittende Witwe, Lukas 18, die so lange an dem bösen Richter dranbleibt, wenn er dann am Schluss sagt, hier, bevor die mir ins Gesicht springt, dann will ich ihr lieber Recht schaffen. Also wir haben einen Gott, der sich durch deinen Glauben, durch deine Ausdauer, durch deine Anbetung, durch deine Demut, dass das etwas bewegt. Und wir haben einen Gott, der sich für uns und mit uns bewegen lässt. Gebt nicht auf. Ich möchte mit uns zusammen beten. Jesus, und so kommen wir mit unserem Herz vor dich. Und du kennst das gerade, wo es schwer ist, wo wir am Kämpfen sind. Du kennst das, was uns gerade echt auch, wo wir dich nicht verstehen. Und wo wir dich nicht einsortieren können. Und wo wir nicht begreifen, warum du das nicht tust oder warum du schweigst. Oder warum manches auch in der Bibel so drin steht, wie es drin steht. Wir wollen uns aber ganz bewusst vor dich, hinter dich, unter dich stellen, Jesus. Und wollen an dir dranbleiben. Herr, gib uns immer wieder Mut. Gib uns Kraft. Gib uns den Glauben. Gib uns das Vertrauen. Wir brauchen es, dass du uns da drinne bestärkst, vor dir ausdauernd zu sein. Lass uns nicht so schnell aufgeben, Jesus, sondern lass uns dranbleiben an dir, weil du bist derjenige, der unseren Glauben anfängt. Du bist der Anfänger und du bist auch gleichzeitig derjenige, der es vollendet. Und darauf wollen wir vertrauen. Und wir brauchen deine Kraft dazu. Gib uns die. Amen.